Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Nur sei recht stark und mutig. Das sind die letzten Worte, die das Volk Israel Josua zusprechen. Zumindest die letzten Worte, die uns überliefert sind. Davor drücken sie eigentlich auch so ihr, ja, soll ich sagen, Zweifel oder ihre Unsicherheit aus, ob denn Gott so mit Josua sein wird, wie er mit Mose war. Oder jetzt mal einfach nur, um ihre Worte vorzulesen, sie sagen, nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Mose ist tot, Josua ist der neue Anführer des Volkes und die Frage ist, wird das Volk Josua vertrauen? Deswegen wohl diese letzten Worte so, nur sei recht stark und mutig, Josua. Wir werden schauen, was er macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Wir setzen direkt an und lesen weiter, um eben zu sehen, wie Josua, der neue Anführer, handeln wird. Und zwar in Josua Kapitel 2 und dort ab Vers 1. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Und ich habe das so für mich angehalten und gar nicht mehr weitergelesen, weil ich eigentlich schon über diese erste Handlung, die uns so von Josua berichtet wird, erstmal drüber gestolpert bin. Ich lese es einfach nochmal vor. Josua sandte heimlich zwei Männer als Kundschafter aus. Also die Frage, die für mich unweigerlich kam, ist, warum sendet er denn überhaupt Kundschafter aus? Ich meine, es war vor etwa 40 Jahren, ziemlich genau 40 Jahren, da wurden schon mal Kundschafter ausgesandt. Damals waren es nicht zwei, sondern 12, aus jedem Stamm einer. Josua war einer dieser 12 Männer. Die Kundschafter sind in das Land Kanaan gegangen. Sie kamen zurück, haben berichtet, Mose, Aaron und dem Volk. Und siehe da, das hat dann zu dem Desaster geführt, anders kann man das nicht nennen, zu dem Desaster, dass das Volk das Vertrauen verloren hat, dass sie in das Land einziehen werden. Und sich geweigert haben, in das Land einzuziehen. Sie wollten sogar zurück nach Ägypten. Und die Folge dessen war, dass das Volk 40 Jahre in der Wüste umherirrt. Jetzt sind sie wieder vor dem Land Kanaan, drauf und dran in das Land einzuziehen. Und was Josua macht, ist zwei Kundschafter loszuschicken. Wir blättern nochmal zurück. Die Vergangenheit, die liegt ja offen vor uns, die Zukunft nicht. So ist es bei unserem Lesen. Wir können immer zurückgehen und nochmal uns das, was geschehen ist, vor Augen führen. 4. Mose Kapitel 13. 4. Mose Kapitel 13 wird uns von diesen Kundschaftern berichtet. Und dort ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden. Und dann wird ab Vers 17 uns nochmal so berichtet, was Mose denn ihnen mitgibt. Was sollen sie denn auskundschaften? 4. Mose 13, Vers 17. Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach ist, ob es gering oder zahlreich ist und wie das Land ist, in denen es wohnt, ob es in Lagern, ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte sind, in denen es wohnt. Ob es in Lagern oder in Festungen wohnt und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Und sie erinnern sich, sie bringen Trauben mit, sie erzählen und wie ich schon erwähnt habe, das Volk kriegt es mit der Panik zu tun. Das sind große Städte, Festungen, die Menschen sind so groß, Riesen. Wir sind in ihren Augen wie Ameisen, sie werden uns bestimmt besiegen. Das wird nicht klappen. Wir werden nicht in das Land Kanaan einziehen. Sie sind drauf und dran, Mose zu steinigen. Josua und Kaleb, der Zweite, einer auch von denen, die mitgegangen sind, in 2. Mose 14, Vers 6, versuchen das Volk zu beruhigen. Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Josua vor 40 Jahren ist einer mit Kaleb zusammen, die versuchen, das Volk zu beschwichtigen, zu sagen, lasst uns daran glauben, dass es funktionieren wird. Wendet euch nicht gegen Gott, verliert nicht euer Vertrauen, wir werden es schaffen. 40 Jahre später ist Josua der, der jetzt zwei Kundschafter losschickt, um das Land auszukundschaften. Er hat es doch gesehen. Spannend ist ja, und diese Stelle haben wir auch gelesen, nämlich als Mose 40 Jahre später, kurz vor seinem Tod, als er sich nochmal an das Volk Israel wendet, das ganze fünfte Buch Mose ist ja nochmal so Moses letzte Ansprache an das Volk Israel. Und Mose erinnert sich jetzt rückblickend an die Situation mit den Kundschaftern. Und es war ja hochspannend zu sehen, was er darüber sagt. 5. Mose Kapitel 1 und dort ab Vers 22, da erinnert er das Volk und sagt, da tratet ihr alle zu mir und sagtet, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Rückblickend aus der Perspektive des Mose ist es so, dass das Volk die Idee hatte, dass Kundschafter ausgesandt werden. Sie kommen zu Mose und sagen, wir sollten jemand eine Vorhut schicken. Und die sollten sehen, wie das Land ist und die Städte und vor allem, wie der Weg sein wird. Und die sollen zurückkommen und mit uns reden. Und dann werden wir losziehen. Und Mose denkt sich, okay. Vermutlich hat er nicht gedacht, was das Ergebnis dieses Auskundschaftens sein wird, nämlich, dass das Volk den Mut verliert und sie 40 Jahre in der Wüste verbringen werden. Wenn man 4. Mose liest, was wir gerade vorhin gemacht haben, 4. Mose 13, heißt es ja, dass Gott zu Mose sagt, sende Kundschafter aus. Also lässt sich Gott dann drauf ein und sagt, gut, wenn ihr Kundschafter wollt, dann Mose schickt Kundschafter. Und ich stelle nochmal so für mich die Frage, die ich auch noch nicht wirklich beantworten kann. Warum schickt Josua 40 Jahre später Kundschafter aus? Was fehlt ihm? Traut er Gott nicht zu, dass Gott das Volk führen wird? Braucht er wirklich irgendwelche Informationen über die Beschaffenheit des Landes? Über das Volk, die er nicht schon hat? Ja, man könnte einwenden, es ist ja 40 Jahre später, in 40 Jahren verändert sich viel. Keine Frage. Gut, er erwähnt auch nochmal hier ganz direkt die Stadt Jericho, sagt, und geht und seht euch das Land an und Jericho. Aber spannend ist ja, dass er sie heimlich wegschickt. Was ich so deute, niemand darf wissen, dass die zwei Kundschafter losgeschickt wurden, niemand vom Volk, denn es könnte ja sein, dass sich das wiederholt, was vor 40 Jahren passiert ist. Nur er weiß es. Er schickt sie heimlich weg und sie sollen auskundschaften, zurückkommen und ihm heimlich berichten und nicht mehr von dem gesamten Volk. Nur dann frage ich mich eben, welche Informationen braucht er oder was verspricht er sich denn dadurch? Ist er nicht stark und nicht mutig? Knickt Josua ein? Ist er der falsche Anführer? Für ein Volk, das noch unsicherer und ängstlicher ist wie er? Ich lese weiter. Kapitel 2, Vers 1, zweiter Teil. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind. Denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Spannend fand ich, dass sie zu einer Prostituierten gehen. Aber vermutlich war es für zwei Fremde in der Stadt vielleicht der unauffälligste Ort, wo man hingeht. Ja, hier sind Fremde da und sie sind unterwegs und ja, sie gehen eben zu einer Prostituierten. Das macht man so. Das ist dort, wo man eben hingeht als Mann. Vielleicht eben der unauffälligste und unaufgeregteste Ort, um zu sein und eben nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Doch offensichtlich wird es wahrgenommen, offensichtlich spricht sich auch rum, warum sie gekommen sind. Nicht lediglich, um zu einer Prostituierten zu gehen, sondern um das Land auszukundschaften. Der König hört es, der König schickt nicht sofort Männer, sondern schickt eben zu Prostituierten und sagt, gib die Männer heraus. Und dann fragt man sich aus der Sicht von Josua, Josua hat es denn wirklich gebracht, dass du jetzt Kundschafter ausschickst? Jetzt hast du noch viel mehr Unruhe geschaffen, als dass es wirklich was geholfen hat, oder? Jetzt weiß es der König von Jericho, dass Kundschafter da sind. Klar, er wird sicherlich gewusst haben, dass das Volk da lagert. Das ist ihm nicht entgangen. Und dass sie rüberziehen wollen, das ist ihm auch nicht entgangen. Aber dass es jetzt soweit ist und dass jetzt Kundschafter kommen, hat es dir wirklich geholfen? Hat es dich weitergebracht, Josua? Vers 4. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Dachte, es sind halt einfach eben zwei Freier. Ist halt so, ja, die waren da, aber keine Ahnung. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie schon einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Selbstschutz? Nicht, dass der König und seine Leute noch denken, dass sie etwas mit diesen zwei Männern zu tun hat und womöglich sie in die Schusslinie gerät? Wollte sie sich schützen, ihre Familie? Deswegen lügt sie, oder wollte sie die Männer schützen? Vers 8. Aber bevor sie sich schlafen legte, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Puh, also damit habe ich nicht gerechnet. Eine Prostituierte aus der Stadt Jericho erkennt, dass der Herr, also der Gott Israels, dass der Herr ihnen, dem Volk Israel, das Land gegeben hat. Und dass alle, offensichtlich nicht nur sie, aber alle Angst vor dem Volk Israel haben, die Bewohner des Landes. Sie fährt fort, denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sichon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz. Und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie, und zwar nicht nur sie, sondern die Bewohner des Landes, haben vor 40 Jahren gehört, was Gott für das Volk Israel gemacht hat, dass er das Meer geteilt hat, so das Volk durch das Meer durchziehen kann. Das ist bei ihnen angekommen, und nicht nur das, was vor 40 Jahren geschehen ist, sondern das, was gerade unmittelbar davor geschehen ist, nämlich dass Israel die zwei Könige Sichon und Og geschlagen hat. Und da gibt es auch nochmal einen kurzen Rückblick. Wie gesagt, es ist wichtig, die Vergangenheit, die man auch vor Augen hat, dass man sie immer wieder hervorholt, um sich ein gesamtes Bild machen zu können. Und zwar 4. Mose Kapitel 21. Und dort ab Vers 21, da wird uns von dem König Sihon berichtet, dem König der Amoriter, der jenseits des Jordan, also westlich des Jordan, östlich des Jordan, denn sie ziehen ja jetzt über den Jordan in das Land Kanaan hinein, das ist östlich des Jordan. Also dieser Sihon, der König der Amoriter, an den wenden sie sich und fragen ihn nur ganz höflich, lass uns doch bitte durch dein Land ziehen. Wir wollen auch nicht auf die Äcker und in die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Aber Sihon lässt sich überhaupt nicht darauf ein, sondern zieht mit einer Armee dem Volk Israel entgegen und er will gegen sie kämpfen. Und sie kämpfen auch und besiegen ihn. Und bei dem Og, dem zweiten König, der hier erwähnt wird, das ist 4. Mose 21, Abvers 33. Da gibt es überhaupt kein Gespräch mehr. Der Og, der König von Bashan, der zieht ihnen direkt entgegen und möchte gegen sie kämpfen. Aber auch er wird besiegt. Und offensichtlich, diese zwei Siege, die sind angekommen bei den Bewohnern des Landes in Jericho und Schrecken fasst sie. Nicht nur Schrecken, sondern sie formuliert es ja fast poetisch. Unser Herz zerschmolz in uns und es blieb in keinem von uns blieb noch Mut euch gegenüber. Das, was vor 40 Jahren geschehen ist, das hat sie beeindruckt und ihnen Angst eingejagt. Und das, was jetzt unmittelbar vorher passiert ist, hat eben auch ihnen jeglichen Mut schwinden lassen. Aber es bleibt nicht dabei. Ihre Schlussfolgerung ist interessant, die sie macht. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und was ich so spannend finde und auch unerwartet in der Geschichte ist, dass offensichtlich heißt es ja, wir haben gehört. Alle Bewohner des Landes haben gehört. Aber jetzt Rahab ist eine Person oder ein Mensch, die daraus Schlussfolgerungen zieht. Und ihre Schlussfolgerung ist, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ich habe erkannt, dass euer Gott der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde ist. Und das führt sie so weit, dass sie sagt, ich werde diese Männer schützen. Ich werde diese Männer nicht meinem König ausliefern, denn dann stelle ich mich dem Gott im Himmel und auf Erde entgegen. Das ist die Schlussfolgerung, die sie für sich zieht. Aber eine Schlussfolgerung, die der König und seine Männer oder auch andere Menschen in der Stadt Jericho nicht ziehen. Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Komisch eigentlich. Alle hören dasselbe. Alle erleben dasselbe. Doch die Schlussfolgerungen, die Konsequenzen sind ganz unterschiedlich. Der König möchte gegen diese zwei Männer vorgehen. Sie beschützt sie. Und riskiert dadurch auch, dass wenn das rauskommt, der König sich dann gegen sie wendet. Und sie dann dran ist, sie dann Konsequenzen auf sich nehmen muss. Auf einmal ist sie dann auf der Seite der Israeliten und nicht mehr auf der Seite ihres Volkes oder ihrer Stadt oder ihres Königs. Sie wechselt hier die Seiten und sie bekennt sich zu dem König der Israeliten. Sie fährt fort und sagt, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Gnade erweisen werdet. Ganz interessant, wie sie das formuliert. Ich bin euch gnädig gegenüber. Ich lasse euch am Leben. Ich liefere euch nicht aus. Ich war euch gnädig gegenüber. Seid bitte auch gnädig mir gegenüber. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Für sie ist es ganz klar, dass das Land wirklich dem Volk Israel gegeben ist. Und sie bittet jetzt nicht nur für sich, sondern für ihre Eltern, für ihre Geschwister und auch für ihre Familie. Lasst uns am Leben. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Ich weiß nicht, ob man es so reinlesen kann, aber sie sind ja noch in diesem Wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Treue und Gnade an euch erweisen. Für sie ist es schon längst klar, dass es so sein wird. Aber sie sagen, wir werden dich und deine Familie beschützen. Wir werden auch gnädig dir gegenüber sein. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer. Und sie wohnte an der Stadtmauer und sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinen Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Also sie hat sich ja ein Zeichen gewünscht, in ihrem Verständnis ist ein Eid. Also natürlich, sie lässt sie schwören. Schwört mir das. Es ist ein Eid, den wir hier schließen. Hier ist wirklich ernst. Und sie sagen, okay, unter 2 Bedingungen oder unter den folgenden Bedingungen werden wir frei von diesem Eid sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihm gelegt wird. Auch wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von diesem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es, und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Offensichtlich lebt in dieser Stadt eine Frau und vermutlich auch mit ihr eben Geschwister, Familie, Eltern, wiederum diese Familien, die aufgrund dessen, was geschehen ist und was sie gehört haben, für sich erkennt, dass der Gott der Israeliten der Gott des Himmels und der Erde ist. Und die aufgrund dessen für sich entscheidet, auf der Seite dieses Gottes zu sein. Und die sagt, es liegt an euch oder auch an diesem Gott, ob wir am Leben bleiben. Und mit ihnen einen Vertrag schließt, einen Bund macht, sie schwören lässt, dass sie und ihre Familie am Leben lassen. Vers 22. Und sie gingen weg und kamen ins Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger aber hatten den ganzen Weg abgesucht und sie nicht gefunden. Die beiden Männer kehrten um, stiegen von dem Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun. Und sie erzählte ihm alles, was ihnen begegnet war. Und da ist es wieder. Die heimlich ausgesandten Kundschafter kommen diesmal zu Josua und sie berichten nur ihm und nicht dem ganzen Volk, was ihnen begegnet war. Und das bringt mich ja zurück zu der Anfangsfrage, die immer noch nicht beantwortet ist. Warum schickt denn Josua die Kundschafter weg? Was will er denn hören? Was fehlt ihm? Oder was würde ihm denn helfen, dass er hört, damit er was? Damit er selber glaubt, damit er selber vertraut, damit er notwendige Informationen erhält, welchen Weg sie gehen sollen? Aber sie sagen zu ihm, Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Josua, der Herr hat das Land in unsere Hand gegeben. Sie haben Angst vor uns. Natürlich ist es eine gute Nachricht. Die zwei Kundschafter, durch das, was sie erlebt haben, sind sie offensichtlich überzeugt, der Herr hat das Land in unsere Hand gegeben. Und nicht nur das, wir wissen, dass das Volk Angst vor uns hat. Das ist gute Botschaft. War sie notwendig? Hat Josua sie gebraucht? Wäre es auch ohne gegangen? Natürlich sagen, jetzt ist es eben so. Er hat sie geschickt und das haben sie erlebt. Und sie begegnen ja auf ihrem Weg, diese zwei Kundschaftern, nicht nur, oder sie bringen nicht nur in Erfahrung, dass die Bewohner des Landes mutlos sind und nicht nur, dass der Herr das Land in ihre Hand gegeben hat, sondern sie begegnen offensichtlich Menschen in dieser Stadt, die ihr Vertrauen auch auf diesen Gott setzen. Was mir persönlich dann zeigt, als Leser jetzt ja Jahrtausende später, dass offensichtlich in allen Völkern, in allen Situationen es möglich ist, dass der Einzelne sein Vertrauen auf Gott richtet und dass der Einzelne durch das, was geschieht um ihn herum, zu der Schlussfolgerung kommen kann, wer der Gott des Himmels und der Erde ist, um sich dann eben für diesen Gott zu entscheiden. Kapitel 3, Vers 1, da machte sich Josua des Morgens früh auf. Aber wenn Sie glauben, Geschichten schauen, dann wissen Sie, dass wir an dieser Stelle nicht weiterlesen, sondern erst in der nächsten Glaubengeschichtenfolge den Faden aufgreifen und dann schauen, was passiert. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen und viel Freude beim Lesen und Entdecken.